Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich für Podcasts brenne. Sonst würde ich das nicht seit 6 Jahren machen, dir jede Woche hier eine neue Folge präsentieren. Gleichzeitig gibt es immer wieder Momente, wo das Wissen, die Inspiration, die Motivation aus Podcasts oder Büchern und Blogs nicht weiterhilft. Und das ist ganz normal. Also, wenn das dir passiert, dann bitte stress dich nicht. Wissen hilft dir nur dann, wenn das Problem quasi mangelndes Wissen ist. Wenn du aber schon ganz viel weißt und es trotzdem nicht gelingt, etwas in deinem Familienalltag zu verändern, dann liegt es häufig nicht am mangelnden Wissen, sondern an anderen Punkten. Und dann sei es dir bitte wert, dir Unterstützung zu suchen, persönliche Unterstützung, ja. Menschen, die dich begleiten, ob das im Coaching ist, Therapie ist oder in Kursen. Ich begleite dich natürlich auch sehr gerne. Wenn dein Thema gerade die Wut deines Kindes ist, dann bleib dran, dann habe ich noch etwas für dich gleich.
Wir brauchen Schlaf. Damit wir Kinder gut begleiten können, brauchen wir Schlaf und Erholung und Pausen. Na, und das muss verankert werden in einer Beziehung, dass gesehen wird, Erwerbsarbeit ist wichtig, Care-Arbeit ist wichtig und beide müssen das ausgleichen. Und dann wenigstens am Wochenende. Ne, wenigstens am Wochenende, dass man länger schlafen darf und dann der andere das übernimmt oder unter der Woche. Also ne, keine Pauschallösung, sondern halt tatsächlich, wie geht's in dieser Familie?
Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End und ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung, die Beziehung zu ihrem Kind zu gestalten und zu vertiefen. Das mit der Verbindung und der Beziehung wird allerdings auf eine harte Probe gestellt für viele Eltern, wenn die Kinder sehr wütend werden. Und wenn die Eltern dann selber wütend werden oder aber auch hilflos oder irgendetwas dazwischen. An der Stelle setzt mein Programm Wut mach's gut an. Also wenn es um dich geht, dann bin ich für dich da. Wut mach's gut ist ein Gruppenprogramm, ein Coachingprogramm, das heißt, ich arbeite mit dir wirklich persönlich an deinen individuellen Herausforderungen. Natürlich kriegst du auch ganz viel Wissen und Methoden und so, aber das Herzstück sind diese Coaching-Calls, wo wir schauen, was ist denn, wo drückt denn der Schuh bei dir? Und weil diese Spurensuche schon mal ein bisschen tiefer gehen kann oder persönlich werden kann, sind wir eine kleine Gruppe, ein geschlossener Kreis von so ungefähr 10 Menschen. Und weil ich überzeugt bin, dass diese Veränderung meist nicht über Nacht passieren, sondern ihre Zeit brauchen, nehmen wir uns Zeit. 12 Wochen. Das ist genug Zeit, damit du das auch in einem trubeligen Alltag, im trubeligen Familienalltag integrieren kannst. Denn das ist mir ganz wichtig, dass sich was bei dir in deiner Familie verändert. Wenn dich das interessiert, dann schau auf meine Seite christopher-end.de. Ich freue mich auf dich. Jetzt aber zum Gast der heutigen Folge. Susanne Mierau. Susanne ist Diplompädagogin und zählt zu den bekanntesten Autorinnen von Elternratgebern. Viele davon Spiegel-Bestseller. Ihr neuester Titel heißt Das Schlafbuch für die ganze Familie. Mehr Ruhe, Energie und Ausgeglichenheit für Babys, Kinder und Eltern. In ihren Ratgebern bezieht Susanne immer wieder Stellung und sagt auch, was sich aus ihrer Sicht in der Gesellschaft ändern muss, damit es uns als Familien, als Eltern und Kindern gut geht. Zum Sponsor der heutigen Folge. Recht auf Kita.de. Kein Kita-Platz zu finden, kann Familien in schwere Nöte bringen. Finanziell und auch persönlich. Mangelnde Betreuung ist absolut keine Kleinigkeit. Ich sehe das bei Klientinnen, wie belastend es sein kann, welche Zerreißprobe das für Eltern werden kann. Betreuung entlastet Eltern. Und für Kinder können zusätzliche Bindungspersonen und andere Kinder ein wahres Geschenk sein. Was tun, wenn man keinen Platz im Kindergarten bekommen hat? Eine Möglichkeit ist es, sein Recht auf Betreuung einzuklagen. Denn in Deutschland hat jedes Kind ab einem Jahr das Recht auf einen Betreuungsplatz. Recht auf Kita.de helfen dir, dein Recht auf einen Betreuungsplatz rechtlich durchzusetzen. Und dafür brauchst du nicht mal eine Rechtsschutzversicherung. Nur einmalig 180 Euro. Und das mit Geld-Zurück-Garantie, falls es nicht klappt. Simone und Felix von Recht auf Kita helfen dir, einen Kita-Platz zu bekommen. Einfach auf rechtaufkita.de gehen und in 5 Minuten das Formular ausfüllen. Hallo Susanne, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung wieder.
Du hast ein neues Buch geschrieben, das Schlafbuch für die ganze Familie. Wie kamst du darauf, das Buch zu schreiben? Es gibt ja schon viele Einschlafbücher. So.
Genau, also tatsächlich wurde ich gefragt, auch, ob ich ein Buch über das Thema Schlaf schreiben kann vom Verlag. Und habe dann auch gesagt, muss ich erstmal drüber nachdenken, weil es ja schon so viele Schlafbücher gibt. Und dann habe ich nochmal alle Bücher so angeguckt, die es gibt momentan. Und die sind natürlich alle super wichtig. So, also nicht alle, ne, weil es gibt ja auch schlimme Bücher zum Thema Schlaf. Aber halt die moderne Schlafliteratur war super wichtig, um überhaupt zu verstehen, dass Kinder anders schlafen und dass es wichtig ist, diesen anderen Schlaf zu betrachten. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Punkte gibt, die meiner Meinung nach noch zu wenig berücksichtigt wurden bisher. Und zwar, dass wir das systemisch betrachten müssen. Ne? Also, dass wir ja die Kinder haben, aber halt auch die Eltern. Und die Eltern halt nicht weniger schlafen dürfen, nur weil sie jetzt verstanden haben, dass Kinder anders schlafen. Ne? Also, es muss ja zusammengebracht werden, der Kinderschlaf und der Elternschlaf. Und das wird oft noch nicht ganz so systemisch betrachtet. Und dann dazu, dass es halt auch dadurch einen riesigen Gender Sleep Gap gibt, den wir eigentlich auch schon in Studien sehen können, ne, dass, dass Frauen, also Mütter, weniger schlafen insgesamt. Also dass im ersten Jahr sogar oder in den ersten Monaten eine ganze Stunde weniger Schlaf da ist, während Väter 15 Minuten weniger haben. Also auch 15 Minuten sind schon viel, aber eine ganze Stunde ist halt schon krass.
Ja.
Und dass Frauen auch häufiger Insomnien, also Schlafstörungen entwickeln, unter anderem auch dadurch, dass sie halt die Kinder so lange begleiten und dann eine Schlafprobleme entwickeln, die sich auch über diese Zeit hinweg manifestieren, nachdem die Kinder aus dem sogenannten Gröbsten raus sind mit dem Schlaf. Und da dachte ich, aha, das ist etwas, darüber muss ich jetzt nochmal schreiben, über Gesellschaftskritik und Gender Sleep Gap und wie man das alles zusammenfassen kann. Genau, und so ist das Buch entstanden.
Ist da zumindest ist was ich so sehe manchmal, dass aus diesem Wunsch, das besonders gut fürs Kind zu machen, ne, Bedürfnis, bindungsbeziehungsorientiert, das Kind zu begleiten, ne, dass dann die Eltern wirklich, vor allem die Mütter, dann über Stunden bei den Kindern abends verbringen. Was ist da deine Meinung oder dein Rat, dein Blick drauf?
Genau, na, also natürlich, die wollen oder wir wollen das alle schön machen. Na, also wir wollen, dass es den Kindern gut geht und wir haben auch total Angst. Ne? Das ist lustig, ich bin so gespannt auf Inkes Buch zum Thema Angst. aber diese Angst ist halt da, ne? Dass wir, wenn wir das falsch machen, also weil wir denken, dass man das falsch machen könnte, wenn wir, oder dass es falsch wäre, wenn wir das nicht ganz lange begleiten und dass die Kinder dadurch dann irgendeine Art Verletzung oder Trauma davon tragen.
Ja.
Und deswegen gehen wir total über unsere eigenen Möglichkeiten und auch unsere Bedürfnisse und machen das. Aber tatsächlich ist das ja zu viel. Ja, es ist, das ist gut, diesen Blick darauf zu haben. Okay, mein Kind wird begleitet in den Schlaf und ich mache es ganz schön, ne, aber nicht auf Kosten eben der Eltern und insbesondere eben dann meistens der Mütter, sondern dann zu sagen, okay, das funktioniert nicht, dann brechen wir hier ab. Ja, und auch dann zu sehen, wenn das so lange dauert, woran liegt das denn eigentlich? Das liegt nicht daran, das Kind braucht ganz lange Schlaf oder Schlafbegleitung, sondern das Kind ist wahrscheinlich noch gar nicht richtig müde. So, also ich muss da ja nicht eine Stunde im Bett liegen.
Ja, ich kenne zwei Stunden und länger, kenne ich.
Ja, Menschen, die das und das geht ja nicht, weil dadurch, also einmal nehmen wir uns die Erholungszeit für uns, die wir auch brauchen dringend abends, weil der Tag ist ja schon so vollgestopft mit Dingen, ja, und mit To-Dos und nie hat man richtig Zeit. Also man braucht diese Zeit abends für sich und das fällt dann weg und das macht ja auch was mit der Beziehung. ja, mit der Beziehung zum Kind. Und das Kind kann auch nicht gut einschlafen, wenn ich dann daneben liege und denke, oh, ich kann das jetzt nicht endlich mal einschlafen. Ja, so. Und dann wird das Kind erst recht nicht einschlafen können. Also wir haben ganz viele Probleme, die sich durch diese zu langen Einschlafbegleitungen da aufbauen. Und dann entwickelt das Kind natürlich auch sowas von, oh nee, das ist dann wieder stressig ins Bett. Also es denkt es nicht, aber das Gefühl ist dann da. Das ist halt keine schöne Atmosphäre mehr und für uns ist es nicht schön. Und das ist dann eigentlich nicht gut. Und dann lieber zu gucken, okay, woran liegt es, dass das Kind nicht einschläft? Sind das falsche Erwartungen? Ist es das Setting, was vielleicht noch nicht ganz stimmt für uns? Oder ist es noch irgendwas anderes? Und zu sagen, nee, okay, halbe Stunde Einschlafbegleitung ist okay, aber alles, was drüber hinausgeht, ist einfach zu viel. Also für diejenigen, für die es zu viel ist, ja. Vielleicht ist es aber auch so, dass jemand sagt, okay, ich finde es super, ich liege hier total gerne eine Stunde rum, dann ist es ja super, ne? Es muss immer, es ist, ich finde, es gibt doch beim Stillen diese Aussage, solange es für die Stillende und das Kind gut ist. Und ich finde, genauso kann man es bei der Einschlafbegleitung auch machen, solange das für alle in Ordnung ist. Und wenn es das nicht mehr ist, auch für den erwachsenen Elternteil, dann muss was anderes gemacht werden.
Ja, ich kann mich gut erinnern, dass meine Frau, die war dann auch immer genervt. Die hat gesagt, da habe ich keinen Nerv mehr drauf. Da ist dann die gegangen, hat sich vor den Fernseher gesetzt. Da dachte ich mir, ach, wie unmöglich, ne? Und ich bin dann da eher, ich war eher der uns Überbehütende, dann abgleitet und dann das Kind und so. Weil ich natürlich das auch selbst in Erinnerung hatte, wie das war, wenn ich da so alleine war. Aber zum Beispiel meine Frau und ich haben auch völlig unterschiedliche Sozialisierungen, was das Wohnumfeld betrifft, ne? Wenn bei uns keiner war im Zimmer, ne, dann war auch im ganzen Stockwerk keiner, ne? Weil wir hatten ein sehr großes Haus und das heißt, das war in einem anderen Stockwerk, ne? Und da waren mehrere Türen dazwischen. Das hast du einfach, ne? Du warst wirklich alleine, ne? Und meine Frau ist aber in einer Dreizimmerwohnung groß geworden, ne? Also das war ja nicht alleine, ne? Wenn in der Nebenwohnzimmer jemand ist, dann fühlt sich ganz anders an. So ist, ne? Ist mir dann irgendwann klar geworden, ne? Also, dass ich das wirklich bis in das Grundschulalter, ne, wirklich Schwierigkeiten hatte, dann merkte er, oh Gott, ne, das Kind, und wir müssen doch, ne, und so.
Ja. Ne, und das ist super, ist ein super spannender Aspekt, den du da sagst, ne, dass unsere eigenen Erfahrungen uns da sehr stark beeinflussen und wir halt dann nochmal reflektieren müssen, was ist denn da eigentlich, warum ist das so, ne, weil es hat wirklich ganz viel, Schlaf hat ganz viel mit unserem Mindset zu tun und wie haben wir gelernt, gut zu schlafen oder auch nicht und welche Assoziation habe ich generell zum Schlaf, ja, auch, ne, ist das was Schlimmes? Ist das eine Strafe für mich in der Kindheit gewesen, ins Bett zu müssen? Und ich finde ganz wichtig, dieses Schönmachen und dann halt zu gucken, okay, was braucht das Kind? Und wenn es fürs Kind reicht, Sicherheit zu hören, da ist ja jemand. Ne? Also bei uns ist es auch so, hier ist eine Wohnung, die Kinder hören auf jeden Fall. Also es ist ja sowieso, bei drei Kindern ist es halt immer laut. So. Wenn das Kleinste schlafen geht, dann sind die beiden Größeren ja noch wach. Ja. Ne? Und da sind immer Geräusche da. Es weiß immer, es ist jemand da, ne? Bis wir dann auch ins Bett kommen. Und in meiner Kindheit war das tatsächlich auch so. Also ich wurde wirklich lange einschlafbegleitet von meinen Eltern. Wir hatten aber auch nur im Hochhaus gewohnt, siebter Stock, und da waren immer Geräusche und halt eine Wohnung und gleich neben meinem Zimmer war das Wohnzimmer. Also ich habe meine Eltern auch immer gehört, da gab es kein Alleingefühl.
Du hast gesagt, das Mindset, und das ist in deinem Buch ja auch ein ganz zentraler Punkt, also du baust es ja um das Mindset auf. Vielleicht kannst du noch mal was sagen, weil das hat ja mittlerweile auch so was Negatives, ne? Wenn man so von Mindset spricht, ne, dann kräuseln sich ja manchen Leuten schon die Füße. Jetzt muss ich das auch noch optimieren, ne?
Ja, Mindset stimmt nicht. Genau. es ist so ein bisschen schade, dass halt, ich finde, viele Begriffe, die sind ja eigentlich schön, genauso wie Achtsamkeit. Ja, ich finde Achtsamkeit, also schon alleine der Klang davon, Achtsamkeit ist, finde ich, total schön. Ne? Aber manche Begriffe und Mindset auch sind halt so ein bisschen in Verruf geraten, weil die halt zu diesem Selbstoptimierungszwang, den du da angesprochen hast, dazugekommen sind. Aber prinzipiell ist es ja schon was Wichtiges, dass wir drauf gucken, wie bin ich ausgerichtet und wodurch? Ja, also wie sind meine Gedanken? Und ich stelle mir das tatsächlich immer so vor, dass das wie diese Veranschaulichung von mein Gehirn ist irgendwie wie so ein riesiges Feld. Ja, und da sind halt lauter Wege drin durch das, wie ich gegangen bin selber oder wie ich geleitet wurde. Ja, und so sind diese Spuren da drin. Und wenn ich aber, manche sind halt einfach nicht gut, manche Wege sind einfach, die helfen mir nicht, sondern die behindern mich in meinem Leben oder in meinem Denken. Und neue muss ich mir dann halt erstmal durch dieses hohe Gras bahnen. So, und diese Vorstellung finde ich immer ganz gut, zu sagen, okay, da ist ganz viel und ganz viel ist es auch in Ordnung. Aber manche Sachen haben wir erlebt, diese Trampelpfade, die sind einfach nicht so gut.
Die gehen dann auch so durch Matsch und Dornen, ne? Und man fragt, ob ich immer wieder durch die Dornen, da vorne ist doch eine schöne Blumenwiese, könnte ich mal darüber gehen.
Genau. Ja, so, und das ist ich finde, das ist so ein voll schönes Bild irgendwie. Dafür zu denken, okay, nee, das ist okay, da vielleicht dann mal was anderes zu machen. Das muss nicht immer das sein, was ich gewöhnt bin, sondern neue Sachen.
Was sind so die drei verbreitetsten Fehlannahmen oder Mindset-Fallen, was den Schlaf betrifft?
Also ich glaube, ganz wichtig ist zum Beispiel diese Frage danach, mit dem Alleineinschlafen dass das Verwöhnen ist, wenn man Kinder in den Schlaf begleitet oder verziehen ist. Und ich finde, da ist es wirklich wichtig, so eine Offenheit zu haben, dazu zu sagen, nee, wir sind ja alle unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir müssen immer finden, was tut mir persönlich gut oder meinem Kind persönlich gut. Ne? Und das ist gut. So. Und weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung zu dogmatisch zu sein. Also weder zu sagen, alle Kinder müssen ewig lange einschlafbegleitet werden, noch zu sagen, Einschlafbegleitung verzieht das Kind. Ne? Und da das zu finden, was passt. Ja, und manche Kinder lösen sich ja wirklich schneller davon und brauchen das nicht. Und manche Kinder brauchen es halt länger, beziehungsweise eben auch andersrum. Manche Eltern haben einfach nicht die Energie oder die Zeit oder die Ruhe dafür, das zu machen und dahin zu schauen, okay, was hilft dir denn, außer dass ich dabei bin? Ja, vielleicht ist es ein schönes Hörspiel oder wir machen es dir ganz muckelig, ja, so ganz kuschelig mit Kissen oder brauchst du ein bestimmtes Licht, so eine Atmosphäre oder einen Duft. Ja, und das so in diesen Vordergrund zu stellen, zu sagen, okay, du darfst hier einfach das finden, was zu dir ganz persönlich passt. So.
Was hältst du von Hörspielen? Ich merke das manchmal, dass dann sagen, das hört das nur noch Hörspiele und dann kann das gar nicht mehr einschlafen ohne Hörspiele und das ist dann wie so eine, das lernt dann nur noch mit Hörspielen einzuschlafen und so viel Medienzeit und überhaupt.
Ja, na, es sind ja auch, ich habe für Medien habe ich den Professor Dr. Wes befragt im Buch, weil ich das schon mal wichtig fand, da noch eine Fachperson, die mit Schlafforschung zu tun hat, zu fragen. Und der sagte ja auch, das ist per se nicht schlimm. Ja. So, und auch Hörspiele, es gibt ja auch Medien und Medien, ja. Du lässt das Kind nicht vor einem laufenden Fernseher einschlafen, so vor einem wilden Film, sondern es ist halt ein Hörspiel. Und dann zu gucken, okay, welche Art von Hörspiel gibt es? Ja, was Ruhiges, was sanft in den Schlaf rüber begleitet. Und da gibt es ja auch wirklich schöne so Meditationen für Kinder und ruhige, sanfte Geschichten, die halt einfach da sind und dem Kind den Weg begleiten in die Traumwelt. Ich fand das schön, weil ich hatte letztens eine OP. Und wurde dann so vorbereitet, ne, und dann haben die gesagt, ja, und jetzt machen wir das und das. Und jetzt kommt gleich die Narkose und dann wirst du müde werden. Hast du dir schon einen Traum überlegt, den du haben möchtest?
Wow.
Ja, und ich dachte so, das ist echt cool. Mhm. Also ich war da schon so ein bisschen weg. Aber das ist so hängen geblieben, weil ich dachte, das ist richtig schön. Also ich bin ja auch eine erwachsene Person. Ja, und das zu sagen. Und ich finde, dass Hörspiele, die können halt auch diesen Weg dahin so bewegen. Ne? Also so, dass du halt, wenn du so ein schönes Hörspiel hast oder eine schöne Kindermeditation, man halt in den Gedanken, wenn man so einschläft, ne, dann hört man ja noch ein bisschen, dann verwebt sich das schon in so einen Traum. Ne? Und das, finde ich, ist so eine schöne Überleitung einfach in einen Traum. Es geht ja darum, was zu finden. Das macht dem Kind ein gutes Gefühl beim Einschlafen und macht dieses Einschlafen freudig. Und ich finde, da ist ein Hörspiel total in Ordnung.
Ja, total schön, was da die Narkoseärztin da bei dir gemacht hat. Das finde ich großartig. Obwohl ich finde, die Anästhesisten, das sind schon auch teilweise sehr einfühlsame Menschen. So mein.
Also ich hatte gleichzeitig auch jemanden, die da auch war und meinte, okay, ich habe den Ehering nicht mehr abbekommen und die meinte dann so, ja, müssen wir aber gucken, ne? Nicht, dass der Finger dann abgeschnitten werden muss. Ich so, oh. Aber dann, das finde ich so schön vor dem Einschlafen. Ja, aber dann. Ja.
Danke. Ne? Völlig hilflosen Position. So ein Spruch. Ne?
Gab ja auch keine Option zu sagen, ah nee, dann doch nicht. genau, also das war nicht schön vor dem Einschlafen für mich. Oh, aber Gott. Diese andere Sache mit, hast du dir einen schönen Traum überlegt, das war schön.
Hast du einen schönen Traum überlegt, was mit dem Finger passiert, der abgeschnitten ist? Oh Mann. Ja, also das. Ja, aber das mit dem schönen Traum, also ich habe ein kleines bisschen schlechtes Gewissen bekommen. Ich habe es versucht. Also ich habe wirklich versucht, diese ganzen Meditations-Kinder-Apps meinem Kind schmackhaft zu machen. Es versucht es auch, weil es weiß. Ich habe ja auch so Bücher geschrieben über so Achtsamkeitsquatsch, ne? Und dann gibt sich ein bisschen Mühe, aber es ist auch gefühlsstark und hat dann auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Es hat eigentlich keine Lust, wie meine Frau, auf diese gesäuselte Stimme. Das können die beide gar nicht ab, ne? Unser 12-jähriges Kind, das hört jetzt gerade Sherlock Holmes. Ne? Ja, findet die Tochter irgendwie toll zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob das pädagogisch so wertvoll ist. Aber sie schläft anscheinend gut.
Ja,
mit den ganzen Verbrechen
da. Ja, aber das ist ja 12, also es ist ja kein True-Crime-Podcast, ja, irgendwie so, sondern halt immer noch eine Geschichte. Und mit 12 ist das ja auch noch was anderes als mit 5, also ich war jetzt bei dem Hörspiel eher so bei den Kleinen. Ne, aber ich finde das gut, weil dein Kind, also weil das ist ja eigentlich eine voll tolle Geschichte, die du sagst. Ne? Also ihr habt erfahren, das Kind mag halt nicht dieses gesäuselte Meditationszeug, genauso wie deine Frau das nicht mag. Und ihr habt aber darauf geachtet und habt eine andere Lösung gefunden, mit der sich das Kind wohlfühlt. Und das ist ja genau eigentlich das Richtige, ne? Zu sagen, okay, du hast dein Ding gefunden und das kannst du machen. Wir geben dir dafür den Raum. Und das ist ja eigentlich voll schön.
Ja, also wenn ich das gesäuselt habe, dann war das okay. Ne? Also es war tatsächlich, gibt es ein Buch, der Zauberkäfer von Martin, ich weiß nicht, wie heißt der. Ich kenne persönlich den Martin, deswegen fällt mir der Nachname gerade nicht ein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch ganz süß, ne? Von GU, der Zauberkäfer. So eine,
ja, stimmt.
Und das hat das Kind wirklich gerne gehabt, ne? Also das war wirklich, weil das leitest du an, ne? Das ist eine Anleitung, wie du eine Traumreise anleitest, ne? Ein Bodyscan mit dem Kind. Und das fand es super, ne? Genau.
Ja, also wir benutzen auch. Kurze Unterbrechung, das ist nicht gesponsert, wir bezahlen das selber. Wir haben auch diese Aumio-App und eins von drei Kindern findet diese Geschichten super. Ja, aber nur eins. Okay. Ne, die anderen Kinder haben halt andere Einschlafbegleitung oder Sachen, die sie halt abends mögen. Ne, aber für dieses Kind ist das total toll. So, und das wird richtig eingefordert. Und das sind auch, also wenn ich dann dabei, wir wechseln uns ab in Einschlafbegleitung. Und wenn ich dabei bin und höre ich manchmal halt auch das mit dann. Und ich finde die eigentlich auch schön, aber ich kann mir auch vorstellen, dass andere das vielleicht nicht toll finden.
Dein Mann?
Ja, der ist zuständig dafür.
Ah, okay.
Also wir teilen ja immer alles ganz gut auf und der hat das nämlich da als, die haben so ein Krankenkassenprogramm, dass man dann die Kosten rückerstattet bekommt und so. Und der hat das nämlich auch dann rausgesucht und initiiert mit.
Ah, cool. Hast du noch irgendwelche Tipps? Also wenn wir schon bei Sachen benennen, Aumio und Sherlock Holmes.
Na, ich finde auch ganz schön von Mira die Geschichten, ne, weil die ja auch so bedürfnisorientiert sind.
Stimmt.
Und sanft und lieb und schön aufgenommen. Da gibt es sogar auch eine Folge über Schlaf, aber eben auch sonst so. Ne? Und dann, wie gesagt, also ich finde es schon wichtig zu gucken. Also ich habe das auch, ich habe auch ewig dann, als ich nicht mehr einschlafbegleitet wurde von meinen Eltern, habe ich halt immer Bibi Blocksberg gehört. Und das ist super lange. Also ich glaube, in die Teenagerzeit und manchmal habe ich sogar noch, während ich studiert habe und allein gewohnt habe, habe ich dann manchmal auch noch Bibi Blocksberg abends gehört. und ich glaube, da muss man einfach gucken, was irgendwie passt. Ne? Und dass es halt nichts ist, was irgendwie besonders ängstigt, die Kinder, ne? Sondern dass es wirklich ein gutes Gefühl, aber es ist eben auch Entwicklungsalter abhängig. Wie spannend dann sowas sein kann.
Ja, total. Nur ich habe manchmal tatsächlich mit Hörspielen, mir kräuseln sich dann die Fußnägel, wenn ich dann das höre. Ne? Also ich freue mich, dass sie jetzt drei Fragezeichen hört, unser Kind. Ne? Dann kann ich mithören. Aber davor hat sie drei Ausrufezeichen. Das finde ich so
scheiße. Oh ja, das ist hart.
Gott,
oh, ja.
Dann denkst du, das ist gegendert. Ne? Also aber von wegen, dann sind es zwar drei Mädchen, aber es ist so Stereotyp. Da kann ich die 40 Jahre alten Drei-Fragezeichen-Kassetten noch eher hören, ne? Die auch manchmal, es ist seltsam sind, ne? Aber das ist, denke ich mir, wo. Und deswegen hast du da irgendwelche Hörspiele, für wessen Alter auch immer, wo du sagst, ah, die sind cool. Also Mira und das Fliegende Haus, ja.
Genau, also Mira und Aumio. Und was haben wir denn? Ich muss ganz kurz überlegen, was ich mit den anderen Kindern, also die jetzt schon groß sind, da hatten wir halt auch immer irgendwelche Sachen. Ah. Was war denn das? Ich kann mich wirklich nicht mehr. Doch hier, davon gab es auch, gibt es auch so eine Bücherserie mit so einer Petronella Apfelmus. Petronella Apfelmus haben wir total gerne gehört. Und irgendwas mit so Mäusen.
Mit Mäusen?
Ja. Oh, ich weiß nicht mehr, wie das. Also auf keinen Fall Lausemaus, ja. Mhm. Also nicht diese, und auch nicht Bobo Siebenschläfer.
Das fand ja, ich tatsächlich ja auch süß, eine Weile, ne?
Ja, aber ich fand, kennst du auch die Hörspiele davon? Die gibt es auch als Hörspiel.
Ich glaube schon, ja.
Und so, die machen dann immer so Geräusche und das war überhaupt nichts für mich. Das war echt too much. Genau, Petronella Apfelmus und irgendwie irgendwas so in dieser Art.
Grundschul-Superhelden haben wir auch, also für also Grundschulalter, das war auch ganz okay. Ja, aber das ist tatsächlich was, wo ich manchmal merke, so, boah, das fand ich echt schwierig, Hörspiele zu finden, weil ich das wirklich für unsere Kinder gut fand, aber wo ich dachte mir, wo ich so wirklich hinterstehe, ne, wo ich auch denke, Geschlechterrollen und irgendwie auch vielleicht eine Botschaft, die jetzt nicht aus dem letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert stand, so.
Ja, das ist genau bei Hörspielen, aber auch halt so, ne, auch bei Serien, ne, das finde ich auch super schwierig, weil dann kommen die natürlich an und sagen, sie wollen das, was die anderen Kinder im Kindergarten oder in der Schule hören oder sehen und dann guckt man sich das an, ne, also so bei den jüngeren Kindern war das immer so, wenn die gesagt haben, oh, die anderen machen das und das, dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns das zusammen gucken, damit ich dann auch weiß so. Und bei manchen Sachen, wie du sagst, ne, da verkrampft sich alles in einem und denkt, oh nein, wie kann ich das denn wieder ausbügeln?
Ja.
Das guckt. Aber ich versuche dann auch immer, da möglichst irgendwie entspannt zu sein. Und da sind wir wieder bei diesem Thema mit den Ängsten und mit den Glaubenssätzen und so und denke, okay, Das nimmt vielleicht Einfluss, aber ganz viele andere Sachen aus unserem Alltag nehmen auch Einfluss. Mhm. Und damit kann ich das wieder ausgleichen, dass dann halt auch diese Sachen konsumiert werden. Also wo wir halt wirklich gucken, sind halt krasse Gewaltsachen, dass sowas hier nicht Einzug hält. Also das finde ich schon wichtig, auch an Computerspielen und sowas alles. Aber sonst versuchen wir da entspannt zu sein und dann halt so im Alltag dagegen zu wirken und nochmal darüber zu sprechen und auch Bücher zu haben, wo halt nochmal solche Sachen dann durchgesprochen werden. Mhm. Und eben, wenn die kleiner sind, halt wirklich dabei sein und dann auch manchmal so ein bisschen so Sachen ansprechen. Oh, das war jetzt aber fies, wenn halt irgendwelche Bodyshaming-Sachen kommen, dann halt darüber zu sprechen, dass man eigentlich sowas ja nicht macht.
Mhm. Ja, finde ich auch wertvoll, also das man es nicht verschließt, so die Welt. Also das ist so mein Eindruck. Wenn ich Menschen begegne, auch wo zum Beispiel das Fernsehen komplett verboten ist und solche Sachen. Ne? Also ich kann es verstehen auf eine Weise und gleichzeitig glaube ich, ist es nicht so hilfreich, weil für mich war es wirklich in der Schule damals, also das war wirklich schlimm, wenn wir da standen in der Pause auf der weiterführenden Schule, ne, im Gymnasium, und ich konnte nicht mitreden, weil ich weil ich die Pepsi-Werbung nicht gesehen hatte. Und alle haben diese Pepsi-Werbung nachgemacht, ne, und ich dachte mir so, oder ich habe das Leben des Brian nicht gesehen, ne, und alle haben die Jokes die ganze Zeit rezitiert. Ich kannte die auch, die Jokes.
Das ist ja auch wirklich fies. Ja, also in unserem Alter, das ist ja wirklich fies gewesen.
Und das Mitreden hat halt auch einen Wert, ne? Das finde ich ganz wichtig. Ne? So,
und dann genau. Also und das, ja, ich finde das super wichtig, ne, das zu machen. Und also das machen wir halt wirklich mit den Kindern. Und das Gute ist, dass die wissen, die können mit solchen Sachen zu uns kommen. Also mein großes Kind zum Beispiel, ne? Also Teenager meinte letztens, die anderen Kinder trinken Red Bull, so in der Schule. Und ich habe ja im Schlafbuch auch was über Energy Drinks geschrieben, für, weil es geht ja auch um Teenager. So, und habe gesagt, oder es war schon früher auch schon Thema, dass ich halt sage, Energy Drinks sind echt schwierig. Und meine, aber ich weiß nicht, worüber die dann, und kann ich das nicht mehr ausprobieren. Ich so, okay. Dann finde ich gut, dass du es sagst, und dann kaufen wir das jetzt und dann probierst du das und dann gucken wir uns auch nochmal an, was da drin ist und was das eigentlich bedeutet, was es mit dem Körper macht. So, und dann war die Sache halt einfach erledigt, ja, weil diese Offenheit da war zu sagen, okay, dann probierst du das jetzt aus und wir, das kann man natürlich jetzt nicht bei allen Sachen machen und sagen, hier, probier das aus, ja, aber bei manchen Sachen halt schon. Und und dann war das Thema durchgearbeitet und das Kind weiß, es kann halt zu uns kommen mit diesen Themen, ja, und wir sagen nie per se, oh nein, verboten, oder selten, nein, das ist total verboten oder so, sondern wir sagen, okay, lass uns da drauf schauen. Ja, und das finde ich ist schon ganz gut, ne, und gerade auch bei diesem Thema Energy Drinks, Cola und so. Na, wenn die Kinder größer sind, es ist ja wichtig, dass sie eine Kompetenz haben, damit umzugehen. Ne? Und die erwirbt man ja nicht, wenn halt Sachen einfach nur verboten sind oft. Ne? Sondern man muss, also schwierige Schwelle bei einigen Themen. Aber ich finde das schon wichtig, dass bei ganz vielen Sachen und dass die Kinder immer wissen, selbst wenn sie halt irgendwas gemacht haben, dass sie halt einfach zu einem kommen können.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Ja, das erinnert mich an so eine Situation bei uns. Der Große, der macht jetzt Abitur, ne? Also der ist richtig groß. Und aber als der in der Grundschule war, ganz am Anfang und eingeladen war bei einer Freundin, dann rief die Mutter an und sagt, sie wollte eigentlich Cola ausschenken, aber unser Kind hätte gesagt, das dürfte es nicht trinken. Und dann hat sie gesagt, sie fragt mal die Mama und Papa an. Und dann ging es wirklich um ein Glas 0,1, ne, Cola. Ne? Und das Kind hat sich aber versichert. Ne?
Ja, cool. Ne?
Genau, ne, dann war so, das war ja auch total süß, ne, und ja, dass da dieses Vertrauen ist, ne, ich frage, ne, also so, ne.
Mhm.
Du hast ja eben nochmal gesagt, es spielt so vieles mit rein, ne, also in dieser systemische Blick auch, und das in deinem Buch wird das auch deutlich, dass du sagst, ah, es ist nicht diese eine Stellschraube, sondern wir gucken auf alles, und es geht nicht nur um den Kinderschlaf, sondern es geht auch und vor allem um den Erwachsenenschlaf, finde ich so großartig in deinem Buch, weil ich halt auch der Meinung bin, wenn wir, ne, also wir müssen ja zuerst für uns sorgen, damit wir gut da sein können für die Kinder. Und Schlaf ist nun mal die Grundlage. Also ich mache das in meiner persönlichen Arbeit in der Therapie auch, ne. Also es ist wirklich, ich frage das als erstes, diese somatischen Dinge ab, ne. Gerade wenn Leute kommen, wenn du irgendwo denkst, ah, hört sich nach einem Symptom an, das könnte auch aus dem depressiven, ne, affektiven Formkreis kommen, ne, dann ist ganz klar immer der Schlaf abzufragen. Mhm. Weil kannst du mit den Leuten sonst was am Mindset oder so arbeiten, wenn die nicht genug Schlaf bekommen, dann geht das nicht. Ne? So, also das ist so wichtig. Deswegen finde ich das Buch so wertvoll, dass du den Blick auf den Elternschlaf bringst. Und du hast geschrieben, nein, Eltern, besonders Mütter, sind nicht zum anderen Schlafmangel verdammt. Ne? Finde ich sehr schön. Ne? Wie gelingt es uns, besser zu schlafen? Was sind die Stellschrauben, auf die wir achten sollten, könnten?
Ja, also ich kann ja keine Bücher schreiben ohne Gesellschaftskritik, glaube ich. Mhm. Also wir haben verschiedene Ebenen. Mhm. Einmal ist halt unsere Gesellschaft generell nicht schlaffreundlich gestaltet. Mhm. Ja, und da gibt es ganz viele politische, gesellschaftliche Dinge, die verändert werden müssen. Mhm. Ja, also das fängt an bei der viel diskutierten 40-Stunden-Woche, mhm, ja, und zu wenig Gleitzeitmodelle, was sich aber auch da niederschlägt, ja, bei Kita und Schule. Mhm. Also was ja tatsächlich Schule, die frühen Anfangszeiten ja schon schlecht sind für die Kinder, mhm, was auch nachgewiesen ist, mhm, ja, also gerade für Jugendliche, aber eben auch für Eltern sie unter Stress setzt, weil du ja früh aufstehen musst, um alles zu organisieren und so weiter, wenn, mhm, du noch kleinere Kinder hast, und uns dann deswegen noch mehr Schlaf fehlt morgens. Also da gibt es schon ganz viele Sachen, die problematisch sind, und dann zu gucken, okay, also das müssen wir einfordern, mhm, gesellschaftlich, politisch, dass da Sachen verändert werden, und dann können wir gucken, okay, innerhalb der Familie, was können wir dort machen. Ne? Und da können wir erstmal auf uns selber, also auf das Individuum gucken, wie sind denn eigentlich meine eigenen Schlafgewohnheiten, und wie gehe ich damit um, also wie viel Ruhe gönne ich mir. Ja? Und auch, mhm, wieder Mindset zu sehen, dass Ruhe und Schlafen kein Nichtstun ist und nicht, mhm, man nicht faul ist und so, sondern dass das halt wirklich wichtig ist. Du darfst dir Schlaf einfach gönnen, ja, und Schlaf ist schön und Erholung, mhm, und das ist, letztens hatte ich ein Newsletter geschrieben und das auf Instagram geteilt zum Thema Revenge Bedtime Procrastination, ne, also dass wir, vielleicht spreche ich es falsch aus, ja, aber also es geht darum, dass wir abends eigentlich müde sind, mhm, aber weil wir uns nie Zeit gönnen konnten, sagen wir so trotzig so, nee, ich gehe jetzt nicht ins Bett, ich gucke jetzt noch eine Serie. Und dann wirkt sich das ja, dass wir sind ja eigentlich müde, das wirkt sich auch, mhm, unseren Stoffwechsel aus, dann essen wir halt Chips und Eis, mhm, noch dazu und sitzen so trotzig davor und sagen, nein, ich gehe jetzt nicht schlafen, sondern das ist jetzt meine Zeit, wo ich mir wirklich was gönne. So, und dann, als ich das geteilt habe auf Instagram, mhm, war es halt abends und die so, oh, krass, du meinst mich, mhm, haben sich so voll erwischt gefühlt, ne? So, und das ist ja das machen viele Menschen, und das liegt daran, dass wir zu wenig Pausen im Alltag haben, dass wir uns diese Ruhepausen nicht gönnen und dass wir halt auch denken, wir tun was für uns, wenn wir halt abends vor Netflix sitzen mit Chips, ne? Was ja eigentlich, mhm, der Schlaf würde viel besser uns was tun,
ja,
ja, für uns sorgen, aber wir kompensieren das mit diesem Gefühl von, nein, ich muss was erleben. Was uns aber eigentlich nicht gut tut. Also so, da können wir halt ansetzen, dann zu schauen, wie sind meine Routinen? Was tue ich mir abends wirklich was Gutes? Ja, so, ist das gut, was ich tue, oder denke ich nur, dass es gut ist für mich? Ne, und auch Bewegung mehr einzubauen, damit wir dann Schlafdruck haben, dass wir möglichst früh morgens rausgehen, um Tageslicht zu bekommen, weil sich das auch wieder auswirkt. Solche Sachen. Und dann natürlich in dem System, in dem wir drin sind, zu gucken, okay, was kann ich machen, damit der Schlaf verbessert wird. Das ist eben ganz viel Beziehungsarbeit, wenn man eine Beziehung hat, ne, zu sagen, okay, auch da wieder Mindset, weil ja das in uns drinsteckt, zu denken, naja, die erwerbstätige Person, ja, die darf ausschlafen, und die care-arbeitende Person, ja, das ist ja keine Arbeit, da kannst du halt auch nachts immer aufstehen, um das Kind zu begleiten, ne? So, und da muss ein Wandel her, weil das sich ja so krass auf uns auswirkt und auch auf das Begleiten von Kindern, weil wir ja dann gestresst sind. Wir sind unausgeschlafen, wir haben schlechtere Laune, unsere Feinfühligkeit sinkt, wir stoßen uns mehr, kriegen blaue Flecken, so, wir sind ungehalten und wir brauchen Schlaf. Damit wir Kinder gut begleiten können, brauchen wir Schlaf und Erholung und Pausen. Ne? Und das muss verankert werden in einer Beziehung, dass gesehen wird, Erwerbsarbeit ist wichtig, Care-Arbeit ist wichtig, und beide müssen das ausgleichen. Und dann wenigstens am Wochenende, ne? Wenigstens am Wochenende, dass man länger schlafen darf und dann der andere das übernimmt. Oder unter der Woche. Also ne, keine Pauschallösung, sondern halt tatsächlich, wie geht's in dieser Familie?
Dieses, ich weiß nicht mehr, ob das dein Begriff war für dieses trotzig vor dem nicht ins Bett gehen. Das finde ich total spannend. Ich habe mich auch ertappt gefühlt und mir diese Frage tatsächlich auch schon mal vor Jahren gestellt. Wieso fällt mir das so schwer, ins Bett zu gehen, obwohl ich weiß, dass mir der Schlaf eigentlich gut tut? Und ich halte wieder dann so trotzig fest. Ne? Also ich frage mich, habe mich gerade gefragt, hat das was zu tun vielleicht mit diesem, du gehst jetzt ins Bett, ne?
Ja.
Also ich habe auch dieses Fear of Missing Out teilweise, und dann gibt es natürlich einen Teil, der sagt, was, bitteschön, Christoph, noch die 10.000. Netflix-Serie, ne? Ich weiß ja schon gar nicht mehr alle, die ich gesehen habe. Ich habe heute Morgen auch gedacht, stimmt, wir hatten noch diese eine Serie gesehen mit den Cowboys. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß, und es hat gar keinen bleibenden Eindruck. Also wieso fällt es uns so schwer, was glaubst du, da ins Bett zu gehen?
Ja, na, wir haben tatsächlich, glaube ich, kollektiv nicht lernen dürfen, dass es schön ist. Also eine Leistungsgesellschaft, wir haben so eine Leistung, du musst, das ist, Schlafen ist, und das gibt es ja auch in Büchern und auch so, genau, da habe ich auch drüber geschrieben, dass so große Menschen aus Medien und Politik sagen, ja, ich brauche nur 5 Stunden Schlaf.
Ja, genau, ja? Super.
So, ne? Und das wird uns suggeriert, das sei halt was Gutes, aber das ist krass nicht. Wir brauchen den Schlaf, den wir individuell brauchen, damit es uns halt, die Schlafmenge ist ja unterschiedlich. So, aber wir haben so ein Bild von wenig Schlaf ist gut, Leistung bringen müssen, erleben, Dinge erleben ist wichtiger als sich auszuruhen. Ne? Und das gepaart damit, dass wir in der Kindheit oft, ja, weil wir ja mit diesem Behaviorismus aufgewachsen sind, kein positives Schlafbild ausbilden durften. Ne? Von, das ist schön, in Ruhe ins Bett zu gehen, sondern halt diese ganzen Sachen, diese Geschichten über Schlaf, ja, und Lieder und Gedichte, die halt in Kindheit da sind, die halt immer sagen, mach schnell die Augen zu, sonst kommt was Böses, ja, und so, das wirkt natürlich und macht diese Pfade durch das Feld in unserem Kopf, und dass wir dann jetzt als erwachsene Menschen sagen, nein, ich gönne mir was, ich sitze hier, und gepaart mit, sowieso ist Schlafen doof.
Ja. Unser eines Kind ist gerade krank und liegt viel im Wohnzimmer. Und es kann auch gerade nicht so viel gut Fernsehen gucken. Und dann hören wir oft mit dem jetzt die ganze Woche Hörspiele. Und es ist super entspannt. Es ist so super entspannt. Wir liegen alle da, ne? Der ganz Große nicht, aber so meine Frau, ich, das Kind und der Kater liegen dann da so auf der Couch. Hört so ein Hörspiel und dösen vor uns hin, ne? Es ist total relaxed, ne? Dieses einfach nichts tun.
Ja. Und sich das zu gönnen. Also ich finde, das ist so wichtig. Und es ist so eine Ressource für Kinder, das lernen zu dürfen, dass das okay ist.
Wie hat sich dein Schlafverhalten vielleicht verändert durch die Recherche an dem Buch?
Ja, meine Kinder hassen es, wenn ich neue Bücher schreibe. Weil ich dann immer sage, ja, also ich habe jetzt hier zum Schlaf, ja, das und das. Also zum Beispiel haben wir nochmal ganz stark, als ich dieses Interview mit dem Professor Wes geführt hatte, es war ziemlich am Anfang noch, bevor ich Textkorpus drumherum geschrieben habe, habe ich dann wirklich nochmal ganz intensiv zum Thema Medien abends recherchiert, also hinterher recherchiert zu dem, was er gesagt hat und gesagt, okay, nee, das müssen wir hier auch bei uns nochmal ändern. Mhm. Und zwar für alle, ja, dass wir halt wirklich sagen, ab einer bestimmten Uhrzeit machen wir nicht mehr das Aufregende, ja, also dass halt die Chatnachrichten noch lesen und also auch gerade bei den größeren Kindern, ne, weil das nochmal so aufregen kann. Ne? Natürlich manchmal nicht, aber manchmal eben auch schon, weil du weißt ja nicht vorher, was da drin steht. Ja, genauso wie Social Media. Mhm. Das ist ja sowieso schon etwas, wo man sehr gut auf die Psyche achten muss. Ja. Mittlerweile, ne, weil die ganzen Katastrophenmeldungen ja etwas mit uns machen. Mhm. Und deswegen da halt zu sagen, okay, abends, das ist nicht gut, ja, da noch ganz lange irgendwie auf Instagram durchzuscrollen oder auf Blue Sky oder so, sondern wirklich zu sagen, okay, damit ich runterkommen kann, weil ich weiß nicht, was kommen da für Inhalte, die ich lese, mache ich halt einen entspannten Abend und alle unsere Smartphones, und das gilt für Eltern wie für Kinder, kommen dann zur Seite.
Wow. Susanne, ich könnte noch total lang mit dir weiter quatschen.
Wie immer, ja, furchtbar.
Nicht nur ein super spannendes und wichtiges Thema, sondern ich fand das auch sehr entspanntes Gespräch. Aber ich weiß, du hast auch ein Kind im Hintergrund, das jetzt die Aufmerksamkeit braucht. Also erstmal vielen Dank für das Gespräch, für das Buch auch, weil das, glaube ich, echt eine Lücke schließt, die da noch fehlt, gerade der Elternschlaf. Und danke für deine Arbeit generell. Also du inspirierst, glaube ich, viele Menschen und bringst auch wie mit dem Newsletter mit diesen neuen Blick auf die Geschichten zum Nachdenken. Also vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich im Netz gerade rum? Wie kann man mit dir arbeiten?
Genau, gut auf Instagram, geborgen wachsen. Auf dem Blog geborgen wachsen. Mhm. Da ich Twitter den Rücken gekehrt habe, dann auf Blue Sky. Okay. Und auf Threads auch, weil es ja irgendwie zu Instagram gehört. Aber ich versuche, das gut zu dosieren und nicht abends noch Sachen zu konsumieren.
Mhm. Super. Und Newsletter, Link packen wir auch rein, hast du gesagt.
Genau.
Super. Danke dir dafür. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat da vielleicht mit Blick auf Schlaf gefehlt, was du dir später beibringen durftest?
Also ich hatte ja eine schwierige Kindheit, aber mit dem Schlaf haben meine Eltern das wirklich ziemlich gut gemacht, im Großen und Ganzen. Ne? Also ich wurde da lange begleitet, habe immer meine Kuscheltiere und durfte mir ein schönes Setting machen und so. Was gefehlt hat, war eine gewisse Sensibilität meines Vaters, der mir nämlich immer so ganz schlimme Geschichten erzählt hat zum Einschlafen. So so Klassiker, Homer, Odysseus und so. Also das war sein Anliegen eigentlich, ja, was Schönes und Bildung mir nahe zu bringen. Mhm. Na, was aber halt einfach diesen Zyklopen und Schafen und so, nee. Das habe ich mir selber beigebracht, dass die Geschichten am Abend nicht so sein sollten.
Von welcher Erkenntnis bei der Recherche warst du am meisten überrascht?
Der Gender Sleep Gap, also wie stark der ist.
Wenn du Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest für besseren Schlaf in der ganzen Familie, welche wären das?
Achtet auf eure Bedürfnisse. Mhm. Und die sind nicht weniger wichtig als die des Kindes. Und ja, klärt innerhalb der Partnerschaft, wie ihr zu gerechtem Schlaf kommen könnt. Mhm. Also das erste waren jetzt zwei oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Also, und wenn ich jetzt noch eins dazu sagen darf, ist, macht es euch schön für alle und fragt ab, was jeder Person braucht, damit es für sie, ihn schön sein kann.
Also achtet auf euren eigenen Schlafbedürfnisse, guckt auf den Gender, ne, die Verteilung und macht es euch schön.
Ja.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
Das Schlafbuch für die ganze Familie ist der Titel von Susannes neuem Buch. Gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Ganz große Empfehlung. Ich finde, es ist auch ein großartiges Geschenk. Kann man guten Gewissens verschenken. In meinen Augen ist es wirklich ein Unding, dass wir Eltern, junge Eltern damit alleine lassen, mit diesem Schlafmangel. Das ist nicht gesund. In jedem psychopathologischen Befund, sperriges Wort, das bedeutet das, was in der Untersuchung festgehalten wird, wonach gefragt wird, was untersucht wird bei der Psychiaterin oder bei der Psychotherapeutin. In diesem Befund wird unter anderem nach dem Schlafverhalten gefragt. Denn wenn mit dem Schlaf etwas nicht stimmt, kann das Ausdruck sein von irgendeiner anderen Störung wie der Depression. Es kann aber auch die Ursache von etwas sein. Wir wissen, dass zu wenig Schlaf, schlechter Schlaf Auswirkungen haben kann auf unser Immunsystem, auf unsere Leistungsfähigkeit. Das bedeutet zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit. Das bedeutet auf unsere Stimmung. Ja? Und das hat alles ja wiederum Auswirkungen, wie ich mein Kind begleite. Ja? Es entwickelt sich im schlimmsten Fall so eine Spirale. Ich finde, das muss nicht sein. Susannes Buch ist da ein guter Anfang. Und das ist generell so, wenn du an einem Punkt kommst, wo du nicht weiterkommst, wären meine zwei Schritte. Zuerst, hol dir Wissen, hol dir Informationen rein. Zum Beispiel über ein Buch, über einen Podcast. Wenn du merkst, dass das nicht reicht, ja, wenn du damit mit dem Mehrwissen nicht weiterkommst, dann große, große Einladung, such dir eine persönliche Begleitung. Jemand, der dich da durchführt. Das hat nämlich dann oft etwas zu tun mit unseren blinden Flecken. Und da brauchen wir den anderen, der uns da ein bisschen rausführen kann. Du weißt, ich tue das auch gerne. Thema Wut zum Beispiel steht das große Wut-Mach's-Gut-Programm. Das ist ein Coaching-Programm über 12 Wochen an. Begleite ich dich gerne ab Ende April. Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, mich live zu sehen dieses Jahr. Und es stehen schon 2 Termine fest. Einmal Anfang Mai, 1. Mai-Wochenende. In Verbindung heißt das Wochenende. Es ist nämlich kein Seminar, es ist was ganz anderes mit der lieben Katharina. Und dann im Juli mit der lieben Anando mache ich das Seminar Wut und Angst hier in Köln. Alle Infos dazu und noch viel mehr findest du auf christopher-end.de. Ja, und jetzt möchte ich dir Danke sagen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Denn das zeigt ja, was für ein Interesse du hast, was für eine Motivation du hast, dich weiterzubilden und es möglichst gut zu machen für dich und dein Kind. Und dafür, finde ich, kann man einmal Danke sagen. Jetzt dir alles Liebe und einen guten Start in diesen Tag.